Deutschlandfunk, Kultur heute.
Sprechbühne, Singbühne und viel Kunst, das können Sie hier erwarten. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Frauen, die erkennt man manchmal ja nicht wieder. Also in der Mythologie natürlich, wir sind ja anspruchsvoll hier. Da gibt es die mordende Medea etwa, die kindermordende Medea oder die männermordende Penthesilea. Monströs, monsterhaft geht es dazu. Oder nehmen wir Dido, also nicht diese britische Popsängerin, sondern die phönizische Prinzessin, die sich zwar aus Liebe zu Aeneas am Ende tötet, zuvor aber Rache zwischen Rom und Karthago schwört. Gibt es auch als Oper von Purcell. Georg Friedrich Händels Oper handelt auch von so einer Frau. 1735 kam am Königlichen Theater Covent Garden in London Alcina heraus. Die ist teuflisch. Sie zaubert auf einer Insel der Lüste. An der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf wurde das von der Niederländerin Lotte de Beer inszeniert. Generalmusikdirektor Axel Kober hat das Orchester geleitet mit historischen Instrumenten und Michael Struck-Schlohn saß im Parkett. Herr Struck-Schlohn, Alcina ist schön, wird umschwärmt. Ist sie monströs?
Also in der Mythologie ist sie, glaube ich, monströs. Wenn wir mal die großen Vorbilder sehen, Circe zum Beispiel. Circe, die den Odysseus davon abhält, da anzukommen, wo er hin will. Und das ist meist so bei diesen großen Zauberinnen. Das sind große Liebhaberinnen auch. Aber die bringen die Männer vom richtigen Wege ab. Und das ist in diesem Fall, das Vorbild ist ja Ariosts rasender Roland. Und die Männer wollen da, ich glaube, das Heilige Land erobern, nicht? Oder Spanien von den Mauren befreien. Und da kommt plötzlich diese Alcina und die hat da eine Liebesinsel, da kann der Ruggero, dieser Ritter, dieser Paladin nicht widerstehen. Und er gerät dann auf diese Insel. Bei Lotte de Beer ist das natürlich jetzt keine barocke Insel oder irgendwas Realistisches, sondern das ist so eine Art Resort, so eine Art Club Med, hätte man früher gesagt, wo die Leute sich entspannen, wo sie einen Cocktail trinken, zwischendurch mal Liebe machen. Und sie ist die Herrscherin da auf dieser Insel.
Also eine chillige Auszeit. Neben eine Barockoper, ziemlich bunt und poppig kostümiert. Was sagt das Stück oder die Produktion über Männer und Frauen?
Also es ist so, dass Lotte de Beer glaubt nicht mehr an diese Urverführerin-Frau, an dieses Prinzip, sondern sie sucht hinter der Geschichte eine Psychologie. Und ich muss sagen, sie konstruiert eine Psychologie. Die Barockoper hat ja Typen eher und heute will man das Theater psychologisieren. Und sie sieht in diesem Bedürfnis von Alcina, Herrscherin zu sein auf der Insel. Sie verwandelt ja Männer, wenn sie abgelegt sind, dann in Steine, glaube ich, Tiere, Pflanzen. Und dahinter steckt irgendein Trauma. Ob es nun Missbrauch war oder ob es ein schlechter Liebhaber war, man weiß es nicht genau. Man sieht auf der Bühne nur andere Frauen noch. Das sind so jüngere Mädchen, die so ein bisschen häufig.
Alles mit Frauen besetzt, ne?
Ja, sowieso, aber die kommen noch zusätzlich als Schauspielerin, als Pantomimen dazu. Es gibt eine alte Frau, vielleicht ein Spiegel von Alcina. Das war alles sehr gedacht, ein bisschen verkopft, finde ich. Ich finde, das ist nicht wirklich in Theaterblut übergegangen. Auf jeden Fall, man hat diese Alcina und Alcina zerfällt nach und nach, so wie ihre Insel entzaubert wird. Das Bühnenbild wird langsam weggeräumt, diese neumodischen Kamine, diese Sofas, wo man sich hinflezen kann. Und am Ende ist eigentlich nur noch eine Ödnis auf der Bühne.
Sie haben es schon angedeutet, von der barocken Typenoper ist sowas wie Entwicklung möglich? Ist Alcina einsichtsfähig?
Die Entwicklung konstruieren die einerseits die Regisseurin und andererseits vielleicht auch die Musik. In dem Fall war es eine Entwicklung, die Liebe findet bei anderen Figuren, die wir jetzt gar nicht alle nennen müssen. Es gibt ja immer eine ganze Menge typisierter Figuren in der Barockoper. Es gibt eben auch eine Liebhaberin und die reißt am Ende Ruggero raus. Und Alcina zerfällt sozusagen. Sie ist eine Jacqueline Wagner, ist eine tolle Figur, eigentlich eine große Frau mit langen Beinen. Und so nach und nach krümmt sie sich immer mehr zusammen, fällt zu Boden oder krümmt sich auf dem Sofa. Also es ist im Grunde, wird sie ihr Trauma gar nicht los und der Liebhaber entschwindet wieder. Eigentlich ein sehr trauriger Schluss, ein bisschen unbefriedigend auch.
Lassen Sie uns über Musik reden. Händel war Musikunternehmer, hat ein Gesangsensemble zusammengestellt, unter anderem auch mit einem Kastraten. Für die ausgestorbene Stimmgattung kriegt man ja heute kaum noch Personal. Wie wird das in Düsseldorf gelöst?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nehmen einen Mann dafür, der im Falsett singt, also sogenannte Countertenöre, die gibt es in Sopran und Altlage. In Düsseldorf hat man sich für einen Mezzosopran entschieden. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Das war Maria Katajewa. Maria Katajewa hat diese Koloraturen, die da gefordert werden von dem Kastraten und die Höhe und der Riesenumfang, hat sie sehr brillant bewältigt. Und vielleicht als Beispiel eine der großen lyrischen Arien, Verdi Prati, also grüne
zweiter
Wiesen.
Akt.
Ja, zweiter Akt mit Maria Katajeva als Ruggero. Das ist Ruggero. Es sind vorwiegend Frauen. Es gibt eine männliche Nebenrolle, aber es sind vorwiegend Frauen. Das Ganze ist also ein Frauenstück. Und die Männer sind eigentlich nur pantomimisch auf dieser Insel, diese Ritter, die da sonst so rumschwirren. Also Lotte de Beer hat ganz klar den Fokus auf die Frau gelegt.
Kann Musikchef Axel Koper von der Rheinoper Barock?
Erstaunlicherweise ja. Man ordnet ihn ein bisschen eher bei Puccini und bei Wagner ein. In Bayreuth hat er auch dirigiert. Aber er hat sich die neue Düsseldorfer Hofmusik, das ist ein Ensemble, historisch informiert. Mit denen hat er musiziert. Ja, er hat eher lyrisch musiziert, nicht ganz so aggressiv und knackig. Aber ich fand, er hat den Ton und er hat auch die Spielweise und das Temperament von Barockmusik sehr gut getroffen.
Alcina, an der Deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf zu sehen, Axel Koper am Pult. Michael Struck-Schlohn hat uns über diese Premiere informiert. Wir machen mit der Sprechbühne weiter. Nobelpreisträger Harold Pinter, vor 12 Jahren gestorben, ist nach Shakespeare vielleicht der meistgespielte britische Dramatiker. Er gilt nicht so ganz richtig als einer der Autoren des absurden Theaters, dabei ist er sehr politisch auch. Das Stück Asche zu Asche etwa von 1996 ist eines seiner letzten Stücke und zugleich eines seiner rätselhaftesten. Ein Mann, eine Frau sitzen in einem Wohnzimmer, unterhalten sich. Sie sprechen so über dies und das. Merkwürdige Dinge. Es könnte eine sadomasochistische Beziehung sein. Es könnte auch alles mögliche andere sein. Sprechen Sie, erinnern Sie sich, denken Sie an den Krieg? Am Schauspielhaus Bochum, das zu den Führenden der Republik zählt, hat der niederländische Regisseur Koen Terschelé das inszeniert und zwar gleich zweimal. Dorothea Markus sah das.
In diesem Stück hat jeder Satz einen doppelten Boden. Da ist es noch folgerichtig, dass Regisseur Koen Terschelé Asche zu Asche gleich zweimal hintereinander spielen lässt. Die zweite Zuschauertranche bekommt das Ende des ersten Durchgangs mit. Im Theatersaal können wir sie zwischen den Schauspielern auf der Bühne sehen. Als sie den Raum verlassen, werden wir selbst auf die Bühne geführt. In das Licht einer kalten Neonplatte, die sich von oben senkt oder hebt, auf Stühle oder gemütliche Sessel, wenige Zentimeter von den Schauspielern Elsie de Beau und Guy Clemens entfernt. Und je nachdem, ob man das Ende schon kennt oder nicht, hören sich die Anfangssätze des Stückes völlig anders an.
Er betete mich an, weißt du?
Er betete dich an? Was soll das heißen, er betete dich an? Was soll das heißen? Willst du damit sagen, er hat keinen Druck auf deine Kehle ausgeübt? Willst du das damit sagen?
Er hat ein bisschen Druck auf meine Kehle ausgeübt, so dass sich mein Kopf langsam nach hinten bog.
Und dein Körper?
Ja, mein Körper.
Wohin bog sich dein
Körper? Mein Körper bog sich nach hinten.
Deine Beine öffneten sich.
Eine Frau und ein Mann, Rebecca und Devlin, stehen und sitzen im Publikum, zum Anfassen nah, in einem Wohnzimmer und unterhalten sich. Er fragt, sie spricht. Er will Zugang zu ihr, sie weicht aus. Sie könnten ein Paar sein, Freunde oder auch Therapeut und Patientin. Sie könnten über sadomasochistische Sexpraktiken sprechen oder über eine Vergewaltigung. Es könnte ein Rollenspiel sein, eine Fantasie oder ein traumatisches Erlebnis. Elsie de Beau und Guy Clemens sind große Schauspieler und niederländische Muttersprachler. Das verfremdet und distanziert ihre Sätze. Sie sprechen nüchtern und fast unbeteiligt. Mal öffnet die Frau leicht ihr langes knallblaues Marienkleid, mal zieht der Mann sein helles Jackett aus, mal setzen sie sich zu uns, mal stehen sie hinter den Stühlen. Projektionsflächen der Zuschauerfantasie, genauso wie die Sprachbilder von Harold Pinter, die ständig ihre Bedeutung ändern. Denn was in der ersten Premiere womöglich Luxuslüste eines Mittelschichtspaares hätten sein können, klingen in dieser Vorstellung, vom Ende her gedacht, wie Kriegs- und Gewalterlebnisse.
Der Mann, von dem ich im ersten Moment unserer Begegnung wusste, dass er der Mann für mich war, ihn beobachtete ich, wie er den Bahnsteig abschritt und den schreienden Müttern ihre Babys aus den Armen riss.
Sofort dreht sich alles um. Der Unbekannte wird im Kopf zum SS-Offizier. Doch was ist wahr und was ist falsch? Je mehr die Frau spricht, desto mehr Widersprüche und Fragen ergeben sich. War ihre Affäre mit dem fremden Reiseführer Notwehr? Kollaboration? Wurde ihr eigenes Kind umgebracht? Wann fand alles statt? Wer hat welche Rolle und Identität? Wer dominiert wen? Sind die Menschen in der Fabrik, in die er sie mitnimmt, jüdische Zwangsarbeiter? Harold Pinter selbst hatte osteuropäisch-jüdische Vorfahren. Asche zu Asche ist das erste Stück, in der er die Shoah thematisiert. Und eben doch nicht thematisiert, sondern eher in den Kopf des Betrachters einpflanzt. Das sieht man auch schon an den schwankenden Bedeutungen, die eine Polizeisirene annehmen kann. Mal bedrohlich, mal beruhigend.
Verstehst du, als ich die Sirene immer leiser werden hörte, da wusste ich, dass sie für jemand anders immer lauter wurde.
Du meinst, irgendwer irgendwo hört sie immer? Willst du das damit sagen?
Ja, immer, ewig.
Gibt dir das ein Gefühl der Sicherheit?
Nein, das macht mich unsicher, schrecklich unsicher.
Die nächste ist schon unterwegs zu dir, glaub mir. Du wirst sie bald wiederhören, jeden Moment. Das sind schwer beschäftigte Jungs bei der Polizei. Du wirst nie wieder einsam sein.
Asche zu Asche ist ein rätselhaftes Stück. Die knapp einstündige Inszenierung von Kuhn Taschelet ist in ihrem kalten Neonlicht knochentrocken und intensiv zugleich. Eine Versuchsanordnung, die über gewaltige Fragen von Nähe und Distanz, Lüge und Wahrheit, Macht und Ohnmacht reflektieren lässt. Ihr fast unbeteiligter Purismus ist dennoch zuweilen fast quälend langatmig.
Sagt Dorothea Markus. Nächstes Jahr, da kommt was auf uns zu. Da ist nämlich der 100. Geburtstag des Aktionskünstlers Josef Beuys.
Die Kunst kann dieses und jenes Gesicht zeigen. Sie kann ihr vergangenes, nicht mehr wirksames Gesicht der zwar unerhörten großen Signale zeigen, aber die Kunst kann auch ihr Menschenantlitz zeigen, das heißt ihr anthropologischen Charakter zeigen. Das heißt, da liegt die Schwelle, wo etwas ganz Neues geboren wird aus dem Menschen heraus, was man anthropologische Kunst, soziale Kunst nennen könnte.
Er war eben auch ein großer Redner. Im April 1970, da installierte Josef Beuys seinen Blog im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt. Und dieses Jahr feiern wir das 50-jährige Jubiläum dieses erhaltenen Werkkomplexes. Christiane Vielhaber, Entstehungsdokumente sind in Darmstadt auch zu sehen. Erklären Sie uns kurz, was ist der Beuys-Blog in Darmstadt?
1967 hatte Beuys eine erste Museumsausstellung in Mönchengladbach bei Johannes Kladders. Und der Sammler Karl Ströer, der schon vorher Popart gesammelt hatte, hatte ganz gute Berater, Franz Dahlem und Heiner Friedrich. Und die haben dann gesagt, fahren Sie da mal hin, kaufen Sie diesen ganzen Block. Und das hat er gemacht. Er konnte ihn aber nicht sofort als Leihgabe nach Darmstadt geben, weil dieser Block, also diese ganze Ausstellung, zunächst mal auf Tournee ging. Und dann kam Beuys im April 1970, also 3 Jahre später, und hat zusammen mit Andy Warhol, die alle da ihre Sachen installiert haben. Und das ist jetzt ganz schön in dieser Ausstellung zu sehen. Es ist eine Fotodokumentation, wo man sieht, wie diese Brillo-Boxen von Warhol und was da so alles sind. Und dann sieht man aber auch Fotos, wie der Beuys seine Sachen arrangiert hat.
Wir reden von 7 Räumen und ein paar hundert Objekten, ne?
290 Titel nennen die das heute, denn es sind zig Vitrinen und die Vitrinen hat man sich so vorzustellen wie in naturwissenschaftlichen Museum. Die haben auch so ausrangierte Vitrinen aus dem Senckenberg-Museum gehabt, also so allseitige, ne, wo man drum herum gehen kann. Und Beuys hat das dann da also inszeniert und das ist heute noch so, das ist unangetastet geblieben. Und der hat nach und nach wurden auch Sachen verkauft. Das ist ganz schön in dem vorderen Raum. Da sieht man, dass der Ströer, das war ein Industrieller. Und der wusste ganz genau, was der mit Beuys machte. Und er hat eben gesagt, alles, was Beuys in der Folgezeit auch noch produziert, gehört letztlich auch ihm. Und Beuys kriegt davon 40%. Dann haben die auch so in diesem Vertrag drin, wenn er so Bronzen nachgießen lässt, dann kommt der Erlös praktisch für die Produzierung dieser Sachen, dass Beuys da weniger von kriegt. Also das ist alles ganz geschickt gemacht. So, jetzt gehen Sie durch diese Räume, durch diese 7 Räume. Sie gucken sich diese Vitrinen an. Dann sind da große Metallstäbe, die oben aussehen wie so ein Bischofsstab. Dann sehen Sie Metallplatten auf dem Boden, einfach eine Metallplatte, sonst nichts. In den Vitrinen sehen Sie dann Fußnägel und Fingernägel und ein Telefon. Und nichts ist beschriftet, weil Beuys gesagt hat, lesen können wir alle, ne? Wir sollen schauen lernen. Aber das Tolle an dieser Ausstellung ist jetzt, Herr Köhler, ich kenne Beuys und ich kenne das Werk und ich kann mir vieles erklären. Aber es gibt ja auch Nachfolgegenerationen, denen das schwerfällt. Und darum gibt es jetzt eine Ausstellung dazu. Und dann sehen Sie, wo das alles herkommt. Also wo dieser Krummstab oder wo diese Platte, zum Beispiel diese Platte auf dem Boden, eine Metallplatte, das ist eine Inszenierung, die im Theater am Turm in Frankfurt stattgefunden hat unter Peimann. Und das geht um Titus Andronicus und es geht um Iphigenie. Und dann sehen Sie in diesem Film einen Schimmel. Dieser Schimmel frisst da sein Heu.
Die Beuys-Installation.
Ja. An dieser Platte auf dem Boden, wo der Schimmel draufsteht, ist ein Mikro. Und dann hören Sie, dieses Tier pisst da drauf. Aber wie? Frisst sein Heu. Beuys spricht Iphigenie aus dem Hintergrund, aus dem Off hören Sie Titus Andronicus. Und jetzt sehen Sie diese Platte, die Ihnen gar nichts sagt. Aber wenn Sie das da vorher gesehen haben oder wenn Sie gesehen haben, wie er mit diesem Eurasienstab, mit diesem großen Krummstab, stundenlang geht er in einer Galerie und schlägt immer unter den Boden. Und unten hat er dann Filz oder Eisenschuhe und geht damit auf und ab. Dann kriegt das Ganze sowas, wo Sie begreifen, es gibt so ein Gedicht über Beuys, er war sein Werk. Und das ist es. Wenn er nicht dabei ist, kapiert man es nicht.
Da werden offenbar die 60er Jahre aufgerufen. Die Werke heißen ja auch Sender, Elektrode, Batterie, Aggregat. Also ein Block Beuys, die Energie hat sich Ihnen buchstäblich übertragen.
Ja, ich habe ihn ja noch erlebt. Diese Energien, wenn Sie dann da sehen, dann denken Sie, das ist ein Überbrückungskabel. Ne? Das brauche ich, wenn es jetzt, es friert ja weniger, aber ne, sowas. Also oder transsibirische Eisenbahn und dann hat er da so auf dem Boden, auf dem Teppichboden, der immer noch der alte ist, hat er dann so eine Linie gezeichnet oder auch dieses Eurasien, also Europa und Asien und dieses oder dieser Fettstuhl. Das ist noch ganz schön, das merkt man in dieser Ausstellung. Woher kommt das? Jeder Mensch ist ein Künstler. Und er hat sich, es gibt diesen Spruch, das Schweigen von Duchamp wird überbewertet. Mhm. Und da ist dieser Schemel von Duchamp, ein Readymade und darüber dieses Fahrrad, diese Felge. Und dann sagt Beuys, nicht zu Unrecht, das ist dieses Readymade, das ist in einer Fabrik entstanden, da sind Menschen, die das geschaffen haben. Und dann sagt er diesen Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das kapiert man dann doch ein bisschen.
Der Beuys Block in Darmstadt, zu sehen nach 50 Jahren komplett mit Erklärung und Entstehungsdokumenten. Christiane Vielhaber war das. Der US-amerikanische Künstler Robert Morris, um den es jetzt geht, zählt zu den wichtigen der Minimal Art der 60er und 70er Jahre. Bei ihm gibt's nicht viel zu sehen. Rauchschwaden, Spiegel, reflektierende Würfel, sie müssen ergangen und erfahren werden. Das Musée d'Art Moderne in Luxemburg widmet ihm nun eine große Retrospektive, die Carsten Probst sah.
4 klobige Bauhölzer auf dem Boden bilden die Form einer großen Raute. Das Publikum ist eingeladen, über die Balken hinwegzusteigen. An jeder der 4 Enden der Rautenform sind große Spiegel angebracht, durch die sich die Installation und der Raum scheinbar ins Unendliche verlängern. Und so befindet man sich gleichsam auf einer großen illusionistischen Bühne, auf der das zufällige Geschehen und die Bewegungen des Publikums im Raum von jeder Perspektive aus immer wieder anders aussieht. Damit ist das höchst einflussreiche Prinzip von Robert Morris' Arbeiten aus den 1960er und 70er Jahren auch schon hinreichend beschrieben. Er überlässt die Wirkungsweise seiner Installationen ganz den Betrachtern. Seine insgesamt zunächst karg anmutenden Arbeiten verstehen sich gewissermaßen nur als Rahmenbedingungen für das, was das Publikum mit seinen Wahrnehmungen und Bewegungen am Ende erst erschafft oder, Wie Morris es selbst mal ausdrückte, das Werk führt sich selbst auf, es bedarf keiner Interpretation oder speziellen kuratorischen Eingriffe mehr. Aber welche Aufgaben hat dann noch ein Ausstellungskurator?
I guess partly what I would say is that since he was not producing conventional sculpture in the form of small objects or statuary, the idea that we can arrange things in a room according to aesthetic taste is completely eliminated by his work.
Entgegnet Kurator Jeffrey Weiss nach einem Moment des Nachdenkens, Morris habe ja keine konventionellen Skulpturen mehr gemacht und deshalb gehe es auch gar nicht darum, seine Objekte möglichst geschmackvoll in einem Raum zu arrangieren. Der Kurator diene dem Werk mehr, als dass er es arrangiere. Er sorgt dafür, dass es Raum genug erhält, um sein Leben zu entfalten.
It's still up to the curator, I think, to serve the work, so that what you really want to do is make sure the work has enough space to live its life.
Spiegelinstallationen wie eben jene Untitled Portland Mirrors aus den 1970er Jahren, die jetzt so raumgreifend im Lichthof des Mühdamm Luxemburg platziert sind, spielten bei Robert Morris immer wieder eine große Rolle, um die Theatralität des Raumes und der Form erfahrbar zu machen. Morris' große Wandarbeiten aus grauem und braunem Industriefilz wiederum wandeln sich durch spezielle Zuschnitte oder Faltungen zu ominösen Gebilden, denen die menschliche Wahrnehmung geradezu geisterhafte Züge verleiht. Prominente Kritiker sprachen damals von einem Gefühl des Unheimlichen, das von Morris' Dingenwelt ausgehe, von einer mysteriösen Verlebendigung des Leblosen. Morris selbst hatte aber bei Filmaufnahmen über die Tropfmalerei von Jackson Pollock bemerkt, dass das Bild eigentlich nur das war, was von einer künstlerischen Handlung übrig blieb, während aber die Handlung selbst am Ende gar nicht mehr sichtbar war. Die spektakuläre, aus über 200 Einzelteilen bestehende Bodenarbeit Scatterpiece zeugt im Mühdamm am eindrucksvollsten von dieser radikalen Idee. Die Installation wirkt eigentlich wie der verwaiste Arbeitsplatz eines Raumdekorateurs. Lauter Materialien in verschiedenen Zuschnitten, die kreuz und quer und scheinbar zufällig durcheinander liegen und dazu einladen, einfach hindurchzulaufen, ohne irgendeine Ordnung oder vorgegebene Interpretation. Arbeiten wie Scatterpiece, so Jeffrey Weiss, installieren sich selbst, weil sie einfach nur im Raum verteilt werden. Da gibt es nichts Präzises wie sonst bei normalen Ausstellungen. Im Mühdamm lässt sich aber ebenso beobachten, wie sie mit den Bedingungen heutiger Museumsausstellungen kaum mehr vereinbar zu sein scheinen. 2, 3 streng vorgeschriebene Schneisen durch das Materialfeld, das muss reichen, anfassen ist sowieso verboten. Das partizipative Element, mit dem Morris dem Publikum einst radikal die Verfertigung der Ausstellung überlassen wollte, es gibt es nur noch als symbolische Andeutung. Und so beeindruckend, auratisch jedes einzelne Werk hier auch aufscheint, ihm haftet doch der Hauch des Arrangierten, ja des Drapierten an. Im Ergebnis gelingt der Ausstellung damit aber auch ein seltener Akt der praktizierten Institutionskritik, dass das Museum sich beim Ausstellen unausweichlich selbst hinterfragt,
sagt Karsten Probst. Das Museum der Geschichte der polnischen Juden heißt Polin und ist eines der meistbesuchten Museen des Landes. Direktor Dariusz Stola führte das Haus erfolgreich seit Eröffnung 2014 bis Anfang 2019. Obwohl er im vergangenen Mai wiedergewählt wurde, wollte Kulturminister Piotr Gliński ihm den Posten nicht wieder anvertrauen. Martin Sander habe ich gefragt, was hat Polens Regierung gegen einen erfolgreichen Museumschef?
Die polnische nationalkonservative Regierung, insbesondere der Kulturminister Gliński, haben politisch etwas gegen Dariusz Stola gehabt. Der Anlass war, das äußerst erfolgreiche Polin-Museum vor 2 Jahren eine Ausstellung gezeigt hat über Antisemitismus unter der kommunistischen Führung 1968 und Parallelen zur Gegenwart unter der nationalkonservativen PiS-Regierung gezogen hat. Das hat Piotr Gliński, dem Kulturminister, überhaupt nicht gefallen. Und man kann sagen, die Nichternennung seit Mai letzten Jahres ist Dariusz Stola zwar gewählter, neuer und alter Direktor, aber nicht ernannter vom Kulturminister. Also die Verweigerung der Unterschrift ist eine Art von politischer Rache.
Ist damit, nach dem, was Sie gerade beschrieben haben, der Kulturminister Gliński damit siegreich aus diesem Konflikt hervorgegangen? Wie verändert das das Museum?
Ich glaube, dass das Pauline-Museum tatsächlich stark unter politischem Druck steht. Es hat ja mehrere Träger. Einerseits ist es abhängig vom Kulturministerium, andererseits von der Stadt Warschau, die von der liberalen Opposition regiert wird, und zum Dritten von einem jüdischen historischen Institut, dem Trägerverein, der aber auch von Staatsgeldern abhängt. Wenn nun das passiert ist, was passiert ist, nämlich dass der Dariusz Stoller gesagt hat, er will nun nicht mehr länger warten und er ist bereit zu verzichten auf sein Amt, in das er gewählt wurde, dann heißt das natürlich ein Sieg der Regierung und des Kulturministers. Und das heißt für das Museum, dass das Museum sich tatsächlich unter politischen Druck setzen lässt. Wer ist nun der Sieger? Piotr Gliński ist der Sieger für seine Anhängerschaft, vielleicht für ein Drittel der polnischen Wähler, aber er ist natürlich unter den intellektuellen Historikern, unter all denen, die über die Museen, zu den Themen der Museen etwas zu sagen haben, für die liberale Öffentlichkeit, ist er natürlich unten durch. Das war aber auch schon vorher.
Das Kulturministerium teilte gestern mit, dass der geschäftsführende Direktor Zygmunt Stepinski als Kompromisskandidat akzeptiert wurde. Ist damit Ruhe eingekehrt? Ist das ein Friedensangebot?
Ja, das ist ein Friedensangebot, das muss wohl das Pauline-Museum auch annehmen, damit überhaupt die Geschäfte weitergeführt werden. Denn man hatte auch Probleme mit Sponsorengeldern inzwischen. Das heißt, diese ganze unsichere Situation hat sich auf die Finanzierung ausgewirkt und Stempinski ist tatsächlich der Kompromisskandidat. Es sieht so aus, als ob er Stoller nachfolgen soll.
Jetzt kommt noch was hinzu, geschichtspolitisch, das müssen Sie uns erklären. Der Kulturminister hat angekündigt, auch diesen Monat noch ein weiteres Institut zur Erinnerung an zwei Männer zu eröffnen, an Roman Dmowski und Jan Paderewski. Erklären Sie uns, was hat es damit auf sich?
Ja, der Kulturminister hat nun angekündigt, vor etwa 10 Tagen, es soll ein Institut zur Pflege des Erbes des nationalen Denkens entstehen und hat da zwei Protagonisten genannt. Ich muss vor allen Dingen einen etwas näher erklären. Das ist Roman Dmowski. Das ist wirklich einer der großen, in Deutschland natürlich wenig bekannten, polnischen politischen Gestalten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen, und zwar der extremen nationalen Rechten. Er hat, wie viele meinen, gewisse Verdienste bei dem Zustandekommen der Verträge von Versailles und bei der Wiedergründung des polnischen Staats nach dem Ersten Weltkrieg. Er war aber ein biologisch-rassistisch argumentierender Antisemit, das sagen kritische Denker, sagen Forscher über ihn. Und dennoch wird man ihm nun dieses Institut zur Pflege des Erbes nationalen Denkens widmen. Und das ist praktisch für einen großen Teil der Wissenschaft und auch der liberalen Öffentlichkeit in Polen genauso ein Skandal wie die Nichtberufung von Dariusz Stoller als Direktor des Pauline-Museums.
Herr Sander, wie schätzen Sie das Ganze geschichtspolitisch ein?
Eigentlich ist es die Fortsetzung der Geschichtspolitik der nationalkonservativen Regierung seit 5 Jahren. Aber es ist eine neue Stufe erreicht, dass man sich ebenso wie in den Fragen der Gerichte und des Rechtsstaats vollkommen auf die Regeln und die Gesetze nicht beruft, sondern sich über sie hinwegsetzt. Und das Institut, das hauptsächlich dem nationalkonservativen Vordenker Roman Dmowski und Antisemiten gewidmet ist, das spricht für sich, auch wenn die Regierung natürlich das Recht hat, ein solches Institut ins Leben zu rufen und zu finanzieren.
Sagt Martin Sander. Von der Neugestaltung des Hölderlin-Turms in Tübingen haben wir ja hier gestern schon gehört. Die Kulturmeldung setzt nun Katja Lückert fort.
Genau, heute eröffnete der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, offiziell das Hölderlin-Jahr. Den Turm nannte Kretschmann ein Wahrzeichen der Stadt und einen Magneten für Hölderlin-Begeisterte aus aller Welt. Und zu Hölderlin selbst sagte er:
Hölderlin hat Menschen fasziniert, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Kaum ein deutscher Dichter wurde so vielfältig gelesen und interpretiert wie Hölderlin.
Die heutige Feier bildete den Auftakt der Veranstaltungsreihe Hölderlin 2020 zum 250. Geburtstag Friedrich Hölderlins. Kulturstaatsministerin Monika Grütters betonte, Hölderlin sei dichtend ein Kosmopolit gewesen und sein Werk zur Weltlektüre geworden. Es sei daher ein gutes Mittel gegen geistige und künstlerische Abschottung, hob Grütters möglicherweise auch mit Blick auf Missstände in der Politik hervor.
Ich glaube, er war im Elfenbeinturm geborgen, aber selber natürlich ein Kosmopolit. Also er hat sich mit der ganzen Welt beschäftigt. Er zeigt uns, wie man aus einer kleinen, selber erlebten Wirklichkeit hinaus sich der Welt öffnen kann. Und das ist eine Botschaft, die heute, glaube ich, mehr denn je wichtig ist.
Im Jubiläumsjahr sind mehr als 650 Ausstellungen, Lesungen und Performances und Konzerte geplant. Während Tübingen Hölderlin feiert, ehrt Wuppertal seinen berühmten Sohn Friedrich Engels. Der 200. Geburtstag ist zwar erst am 28. November, aber heute Abend wird das Engelsjahr im Opernhaus feierlich eröffnet. Man setze Engels in Wuppertal nicht auf einen Sockel, sondern setze sich kritisch mit ihm auseinander, so Rainer Lukas, Mitkurator des Engelsjahres. Engels, der als Sohn eines wohlhabenden Textilfabrikanten in Wuppertal geboren wurde, begründete zusammen mit Karl Marx den Sozialismus. Und das neueste Wandgemälde des Streetart-Künstlers Banksy in Bristol ist offenbar knapp 2 Tage nach seiner Entdeckung zerstört worden. Über das Werk in Bristol hat jemand mit rosa Farbe gesprüht.
Von Kultur heute am Samstag war es das. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten nach uns ausführlich, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem der Landesparteitag der AfD in Baden-Württemberg. Ihnen ein schönen Abend und ein gutes Wochenende.